Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sabbat. Auch die Sonne kommt wieder ein bisschen hinaus. Ich merke es zumindest hier vorne, es ist ziemlich heiß. Aber es soll uns trotzdem nicht abhalten, Gottes Wort zusammen zu studieren. Eine schöne Kindergeschichte, eine wahre Kindergeschichte. Und bevor wir in das Thema einsteigen, hätte ich eine Frage an Alt und jung und klein. Jeder, der reden und denken kann. Könnt ihr mir erklären, was Freude ist? Wir haben das jetzt hier schon ein bisschen gehört. Es kam das Wort einige Male vor. Was ist Freude? Wir können das Mikrofon noch durchgeben oder ihr redet ganz laut. Traut euch. Ich hoffe, wir wissen, was Freude ist. Oh, das ist sehr gut, wenn Kinder und Jugendliche sich als erstes melden. Sehr gut. Haben wir vielleicht ein Mikrofon da, weil ich weiß nicht, ob man sie dann so hören wird. Kleinen Moment, bisschen Geduld. Also da vorne und dann gleich die Naomi. Das ist die Jüngste erstmal. Bitte.
Jemand, der mit einem Freund spielt.
Ja. Okay, Freude, ja, wenn man mit jemandem spielt. Mhm.
Man kann auch Freude im Herzen haben, wenn man jemandem hilft. Dadurch ist man halt auch fröhlicher. Es gibt auch so einen Spruch, man ist fröhlicher, wenn man gibt, als wenn man geschenkt was kriegt.
Mhm. Das heißt, die Freude wirkt sich auch nach außen aus, wenn man jemandem hilft. Okay, haben wir noch Vorschläge, was Definition von Freude ist? Bitte.
Wenn man was geschafft hat, dass man glücklich ist.
Mhm. Wenn man etwas gut geschafft hat, dann ist man glücklich, ja. Ja, hier vorne auch.
Manchmal ist es ganz schwer, Freude zu definieren.
Ja.
Vielleicht wird es ein bisschen deutlicher, es ist das Gegenteil von Traurigkeit.
Das Gegenteil von Traurigkeit, mhm, dankeschön. Hier vorne waren noch, wolltest du? Genau dasselbe, okay. Ganz hinten. Wenn ich Jesus finde, okay. Zünde.
Freude ist eine Entscheidung.
Eine Entscheidung, okay. Möchte noch jemand? Wir sehen, ja bitte. Ein positiver Gemütszustand. Mhm. Also wir sehen, wir haben ganz viele verschiedene Antworten und es ist auch nicht einfach, unbedingt so ein einfaches Wort, was jeder von uns kennt, so ausführlich zu beschreiben. Bitte?
Also wenn man, es ist ja gerade Schulabschluss für viele Kinder und es ist auch eine Freude, wenn man weiß, dass man auf eine gute Schule kommt und dass man das... ja, das Übertrittszeugnis geschafft hat.
Mhm. Und, ja. Dankeschön. Genau richtig. Jetzt eine zweite Frage, die daraus folgt. Wir haben schon ein bisschen gehört, merkt man die Freude nach außen? Merkt man jetzt beispielsweise, wenn du dich freust, merken sich die anderen Leute, du hast es jetzt geschafft, den Schulabschluss und...
Ja, also meistens strahle ich dann über das ganze Gesicht, ich habe gute
Laune. Okay. Seid ihr alle einverstanden? Ja, bitte, Simon. Ja, ein inneres Zeichen, innere Ausstrahlung, ja, richtig. Ihr müsst vielleicht ein bisschen, bitte? Ausdruck, ja. Die Hände ein bisschen höher, weil manchmal, ich sehe es nicht immer. Wenn jemand sich melden möchte, ein bisschen höher, bitte. Also wir merken, Freude sieht man auch nach außen. Wenn ich mich über etwas freue, sei es jetzt, ich habe die Schule geschafft, ich habe so gute Freunde, dann merkt man das. Ja. Oder... vielleicht manch einer freut sich auf den Urlaub. In 2 Wochen gehe ich endlich in den Urlaub. Erzählt man das dann weiter? Man erzählt es weiter, ne? Weil es ist etwas Schönes. Aber jetzt stelle ich euch noch eine Frage. Und ihr wisst wahrscheinlich, welche Frage jetzt kommt. Ich sehe es an euren Gesichtern. Freuen wir uns, dass Jesus bald wiederkommt? Ich bin mir sicher, jeder von uns sagt gleich ja. Aber wenn wir das jetzt so vergleichen, was wir eben beschrieben haben, diese Freude, die wir bei, ich nenne es mal, weltlichen Dingen erleben, strahlen wir diese Freude dann auch so nach außen aus und sagen, Jesus kommt bald. Und dann erzählen wir es den Nächsten. Irgendwie scheint da vielleicht eine Blockade zu sein oder irgendetwas, was hindert, dass wir diese Freude ausstrahlen. Weil sonst, denke ich, würden wir es noch viel häufiger tun, als wir es jetzt tun. Und ich möchte zum Einstieg noch ein kurzes Zitat lesen, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ein Zitat, was ein Bruder damals Schwester White gefragt hat. Und die Antwort von Schwester White und überhaupt, wie er gefragt hat. Hört ganz gut zu. Sie schreibt, das ist in Christus kommt bald geschrieben, wir müssen uns dazu anhalten, über das bevorstehende Gericht nachzudenken. Wenn wir uns die Szenen des großen Tages Gottes vor Augen halten, wird dies Einfluss auf unseren Charakter haben. Und dann sagt sie, ein Bruder sagte zu mir, Schwester White, glaubst du, dass der Herr in 10 Jahren kommt? Und sie antwortete, macht es für dich etwas aus, ob er in 2, 4 oder 10 Jahren kommt? Und er sagte, ich glaube, ich würde manche Dinge anders machen als jetzt, wenn ich wüsste, dass der Herr in 10 Jahren kommt. Was würdest du tun? Fragte sie ihn. Ich würde mein Eigentum verkaufen und anfangen, ernsthaft im Worte Gottes zu forschen und versuchen, die Menschen zu warnen, damit sie für sein Kommen bereit werden. Ich würde Gott anflehen, dass auch ich bereit werde, ihm zu begegnen. Darauf sagte ich, wenn du wüsstest, dass der Herr in den nächsten 20 Jahren nicht kommt, würdest du dann anders leben? Und er meinte, ich glaube schon. Wie selbstsüchtig war doch das, was er zum Ausdruck brachte, dass er ein anderes Leben führen würde, wenn er wüsste, dass der Herr in 10 Jahren kommt. Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre. Dies ist eine Lektion für uns, dass wir mit Gott jeden Tag leben sollen und wir sind nicht in Sicherheit, wenn wir nicht warten und wachen. Und wenn wir diese Gesamtsituation dieser Frage-Antwort anschauen, macht es uns Sinn? Ja, natürlich ist es nicht gut, Dinge anders zu machen, aber was mich besonders bei diesem Zitat bewegt hat, dieser Mensch fragt, glaubst du, dass Jesus in 10 Jahren kommt? Und wenn sie gesagt hätte, ich denke schon, dass er in 10 Jahren kommt, 10 Jahre, 10 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Was würde er anfangen, wenn er wüsste, in 10 oder 9 Jahren kommt Jesus? Er würde anfangen, täglich im Wort Gottes zu forschen, alles verkaufen und alles für Gott leben. Wenn wir wüssten, dass Jesus in 10 Jahren kommt, würden wir dann auch so handeln? Manchmal entsteht so der Eindruck, ob man würde so handeln, wenn wir wüssten, Jesus kommt in 1 Jahr oder 2 Jahren. Dann würden wir so handeln, wie es hier geschrieben steht. Aber da sehen wir, wie abgelenkt wir sind, wenn wir dies anschauen, obwohl sein Denken falsch war, wollte er, wenn diese Zeitspanne, so eine große Zeitspanne da ist, alles verkaufen, alles für Gott tun. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Wie würde ich denn reagieren, wenn ich wüsste, Jesus kommt in diese und diese Zeitspanne? Würde ich weiterhin so leben? Oder sagt mir mein Gewissen, dass ich etwas ändern sollte? Wir sind heute hier zusammengekommen, damit wir im Glauben gestärkt werden, oder? Wer von euch will, dass der Glaube angespornt wird, dass sein Mut gestärkt wird? Ich denke alle. Wisst ihr, was Schwester White dazu schreibt, wie wir unseren Glauben anspornen und wie wir Mut stärken können? Sie schreibt in Zeugnisse Band 7, auf Seite 198, der Herr wies Mose an, den Kindern Israel wiederholt ihre Befreiung aus Ägypten und die wunderbare Bewahrung in der Wüste zu erzählen. Er sollte ihren Unglauben und ihr Murren ins Gedächtnis zurückrufen und sie bei einer Prüfung an die, große Gnade und Freundlichkeit des Herrn erinnern, die sie nie verlassen hatte. Das würde ihren Glauben anspornen und ihren Mut stärken. Während sie zur Erkenntnis ihrer eigenen Sünde und Schwachheit geführt würden, könnten sie gleichzeitig erkennen, dass der Herr ihre Gerechtigkeit und Stärke war. Es ist heute ebenso wichtig, dass sich die Kinder Gottes vor Augen halten, wie und wann sie geprüft wurden, wo ihr Glaube versagte und wo sie durch Unglauben und Selbstvertrauen sein Werk in Gefahr brachten. Als ich das erstmal gelesen hatte, habe ich mir gedacht, normalerweise erwarten wir doch, wenn unser Glaube gestärkt, unser Mut gestärkt werden sollte, dass wir fröhliche, gute Botschaften hören. Aber hier steht geschrieben, das, was unseren Glauben wieder hochbringt, das, was unseren Mut stärkt, ist, wenn wir von der Vergangenheit über unsere Fehler, Murren, Unglauben zurückrufen, damit wir schauen, wo haben wir versagt und das Ganze im Kontext, was Gott für uns getan hat. Wir sehen hier, es ist wichtig, dass wir erkennen, auch welche Fehler wir machen. Denn wenn wir Fehler machen, muss es nichts Negatives sein, wenn wir daraus eine Lehre für uns ziehen und so leben, wie Gott es will. Und in Anbetracht dessen, wenn wir die Zeichen der Zeit anschauen, ich habe nicht so viel Zeit, mich zu informieren, aber auch wenn ich nicht so oft auf Facebook bin, ist es immer wieder interessant, wenn manche Leute, Glaubensgeschwister, dann immer wieder was posten. Und die Sachen, die gepostet sind, werden, ist häufig auch die Zeichen der Zeit. Was geschieht momentan auf der Welt? Und wenn wir dann die Zeichen anschauen, wie momentan die Vereinigung zwischen dem Papsttum und anderen Religionen vorangeht, müssten wir so einen Sinneswandel erleben, weil es geht so schnell voran. Nicht nur, dass der Papst sich mit den obersten orthodoxen, ich weiß nicht, wie er heißt, Patriarch, genau, getroffen hat vor einigen Monaten, sondern jetzt vor kurzem auch mit dem obersten Imam, also Moslems. Und wir sehen, wie diese Vereinigung vonstatten führt. Das sollte unseren Eifer zu Gott noch mehr stärken. Und ich weiß, es ist eine lange Einleitung gewesen. Ich möchte, dass wir jetzt, bevor wir ein paar Texte aus der Bibel lesen, dass jeder für sich nochmal betet, dass wir unser Herz vorbereiten für sein Wort. Denn wir können nichts tun ohne Gott. Wir können Andachten haben, wir können Gottes Wort lesen, aber es kann auch sein, dass es bei uns keine Wirkung hat. Denn wir brauchen den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. So möchte ich, dass jeder kurz sich einige Sekunden wenigstens Zeit nimmt, ins Gebet geht und bittet, dass Herr mein Herz geöffnet wird, dass ich die Botschaft, die für mich wichtig ist, erfahre. Wir sollen nicht schauen, was für andere wichtig ist, sondern was für mich persönlich ist. Ich möchte das Gleiche für mich beten und ich werde mit einem kurzen Gebet dann noch abschließen. Lasst unsere Häupter neigen und beten. Unser himmlischer Vater, wir kommen vor dich, weil wir schwach sind, weil wir dich brauchen, Herr. Bitte vergib uns oft, wo wir aus unserer eigenen Kraft gekämpft haben oder Wege gegangen sind, wo wir abgelenkt wurden. Herr, wir sehen, dass du bald wiederkommen möchtest. Wir haben auch gelesen in der Einleitung, dass du möchtest, dass die Frucht bringen, dass wir dein Wiederkommen beschleunigen können. Herr, wir bitten dich jetzt ganz besonders, dass du unsere Herzen weich machst, die Herzenstüren aufmachst, damit wir dein Wort empfangen können und leben können. Sei ganz besonders auch bei mir, Herr. Verbirg mich hinter dein Kreuz, damit Menschen dich in dieser Botschaft sehen, nicht den Sprecher. Lass nicht zu, dass meine Ungerechtigkeiten den Segen für diese liebe Menschen hindert, sondern dass wir alle näher zu dir herangezogen werden und bereit sind für dein baldiges Kommen. Amen. Lasst uns Offenbarung Kapitel 17 aufmachen. Offenbarung Kapitel 17. Und dort lesen wir den einleitenden Text, was auch zugleich das Titelthema ist oder ähnlich. In Vers 14 steht geschrieben, diese werden kämpfen mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und die mit ihm sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Am Ende haben wir Gottes Volk. Nicht nur, dass es berufen wurde, nicht nur, dass es auserwählt wurde, sondern sie sind gläubig, sie sind treu. Mein heutiges Thema lautet berufen, auserwählt, aber untreu. Berufen, auserwählt, aber untreu. Und wir wollen das zusammen aus einer biblischen Geschichte herausstudieren und wollen sehen, welche Lektionen wir für unser Leben herausnehmen können. Erinnert euch, als Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus gefragt haben, dass sie ihm ein Zeichen geben. Was hat Jesus darauf geantwortet? Das einzige Zeichen, was ihr sehen werdet, ist was? Das Zeichen des Jona. Und genau dieses Zeichen oder ein Teil des Zeichens, weil es sind viele Aspekte, die drin sind, wollen wir uns zusammen heute anschauen. Schlag mit mir auf den Propheten Jona. Jona, und dort werden wir gleich die ersten Verse lesen. Wenn wir uns den Propheten Jona anschauen, dann sehen wir, Jona war ein Prophet Gottes. Er war berufen und auserwählt für ein bestimmtes Werk. Er sollte die Botschaft von Gott weitergeben. Wenn wir anschauen, Jona selber hat auch eine bestimmte Botschaft letztendlich, an die er glaubte. In Vers 9 spricht er selber von sich, dass er ein Hebräer ist und er fürchtet den Herrn, der den Gott des Himmels, welcher gemacht hat, Meer und das Trockene. Er bringt Ninive eine Gerichtsbotschaft. Kommen euch diese Verse bekannt vor? Fürchtet Gott, gibt dem Ehre, der Wasserquellen und Meere und alles geschaffen hat. Denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Das ist Offenbarung 14 und wir sehen, die Botschaft, die letztendlich Jona bringt, ist sehr ähnlich zu der Botschaft, die wir Gott bringen sollen. Er war ein Nachfolger Gottes, der Gott anbeten wollte in Wahrheit und im Geist, so wie es auch die wahre Anbetung ist, was Jesus gesagt hat. Und interessanterweise, wenn wir nachschauen, was das Wort Jona bedeutet, Jona heißt übersetzt Taube. Und die Taube ist ein Symbol vom Heiligen Geist. Jona war der Sohn von Amittais. Und Amittais bedeutet meine Wahrheit. In Wahrheit und im Geist. Sein Name war seine Identität. Sein Name ist das, was er den Menschen beibringen sollte. Auch wir heute sind berufen, unseren Namen treu voranzugehen. Unsere Identität nicht nur dem Namen nachzuhaben, sondern auch zu leben. Wir lesen den Anfang von Vers 2. In Vers 2 steht geschrieben, mache dich auf, steh auf, in anderen Übersetzungen. Die erste Botschaft, die Gott Jona gibt, ist, steh auf, mache dich auf. Gott spricht zu Jona. Wenn Gott spricht, dann hat es auch eine Wirkung. Gottes Wort erhebt. Gottes Wort führt aus der Verführung zur Wahrheit. Gottes Wort bringt uns aus Verzweiflung hin zur Hoffnung. Gottes Wort nimmt uns die Sorgen weg und bringt uns Frieden. Gottes Wort befreit uns von Sünde und hilft uns, ein Leben in Erlösung zu führen. Gottes Wort hat Stärke. Als Gott sprach, entstand die Erde. Nur ein Wort, hieß es. Und dann entstand die Welt. Auch im Neuen Testament, als jemand krank war, sagt der Hauptmann, sprich nur ein Wort. Ein Wort von Jesus genügte, damit Heilung da war. Petrus sagte zu Jesus, sprich und befiehl, dass ich hier über das Wasser gehe. Und als Jesus es gesagt hat, konnte Petrus übers Wasser gehen. Gottes Wort ist etwas, was Macht hat, etwas, was uns voranbringt. Die Frage, die wir uns stellen, vertrauen wir dem Wort Gottes so wie damals? Wenn Gott spricht, dass es auch passiert, vertrauen wir seinen Verheißungen so, wie es sein soll? Glauben wir dem Wort Gottes? Gott sagt zu Jona, mache dich auf, steh auf. Aber oft, wenn man schön liegt und es bequem ist, dann fällt es uns ja nicht so einfach aufzustehen. Jeder kennt das Gefühl aus unserem persönlichen Leben. In Ruf an die Jugend steht geschrieben, Glaubenserfahrung kann nur durch Kampf, durch Enttäuschung, durch strenge Selbstsucht und ernstes Gebet gewonnen werden. Dem Himmel geht es nur Schritt für Schritt entgegen. Jeder Schritt vorwärts gibt uns Kraft für den Nächsten. Der ist ein Christ, der nach höchsten Kenntnissen strebt, mit der Absicht, anderen von Nutzen zu sein. Wissen in harmonischer Verbindung mit einem christusähnlichen Charakter wird einen Menschen in der Tat zu einem Licht für die Welt machen. Glaubenserfahrungen, wenn wir dem Wort völlig vertrauen und Erfahrungen machen, kann nur durch Kampf, Enttäuschung, strenge Selbstsucht und ernstes Gebet erreicht werden. Und oft schrecken wir vielleicht davon zurück, denn wer will heutzutage schon kämpfen? Wir sind einer Welt gewohnt, wo alles schnell und einfach gehen soll. Enttäuschungen? Wer liebt von uns Enttäuschungen? Wenn ich die Frage stellen würde, wer möchte im Glauben wachsen, sehe ich bestimmt überall die Hände nach oben bringen. Wenn ich fragen würde, wer möchte Enttäuschung im Leben haben, dann werden wir vorsichtiger. Glaubenserfahrungen können nur durch Kampf, Enttäuschung, strenge Selbstsucht. Das ist heutzutage auch schwierig. Nur das zu tun, was gut für uns ist, die schlechten Sachen aufzugeben und auch die guten Sachen nur in Maßen zu tun. Aber Gott hat uns versprochen, er ist bei uns. Er möchte uns diesen Kampf zusichern. Deswegen sagt er zu uns, steh auf, mach dich auf. Was ist der nächste Punkt? Er sagt, mache dich auf und gehe. Gehe. Wenn ich dieses Wort gehe anspreche, welcher Vers fällt euch sofort ein? Gehe, geht. Matthäus 28. Geht hinaus in alle Welt. Wer soll hinausgehen? Prediger und Bibelarbeiter. Und die vielleicht im ärztlichen Missionswerk noch tätig sind, die auch noch. Alle Jünger sind berufen. Alle Christi-Nachfolger sind berufen, aufzustehen und zu gehen. Zu gehen und die gute Botschaft weiterzugeben. Die gute Botschaft, dass Jesus uns erlöst hat. Aber gute Botschaften nehmen wir nur an, wenn wir sie brauchen. Wenn wir erkennen, dass uns etwas fehlt. Wenn wir erkennen, dass wir einen Makel haben. Laut einer Studie, wusstet ihr, wie viele schlechte Nachrichten sich schneller verbreiten als gute? Es gibt bestimmt verschiedene Studien, aber diese Studie sagt, schlechte Nachrichten verbreiten sich 11-mal schneller als gute. Wie viele schlechte Nachrichten haben wir heute in der Welt? Sie ist voll davon. Wenn sich schlechte Nachrichten 11-mal schneller verbreiten als gute, wie viel größer müsste unser Eifer sein, die gute Botschaft weiterzubringen, damit wir dem nachkommen? Und wenn wir anschauen, was der Missionsbefehl sein sollte, fragen wir uns doch manchmal, aber woran liegt es, dass so wenige Arbeiter da sind? Jesus hat selber gesagt, es sind wenige Arbeiter da am Ende der Zeit. Bittet den Herrn um mehr Arbeiter. Ich denke nicht, dass es daran liegt, dass wir zu wenig Bücher haben. Es sind so viele Bücher darüber geschrieben worden. So viele Predigten darüber gepredigt worden. So viele Seminare gehalten worden. Ich denke, ein Grund, der manchmal fehlt, ist in Psalm 34, Vers 8 geschrieben. Psalm 34, Vers 8, und ich denke, viele von uns kennen diesen Text. Entschuldigung, bei mir ist es Vers 9, entweder ist es Vers 8 oder Vers 9, je nachdem, welche Übersetzung. Psalm 34, entweder Vers 8 oder Vers 9, da steht geschrieben, schmecket und sehet, wie freundlich oder gut der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wir sollen schmecken und sehen, wie gut unser Gott ist. Vielleicht jetzt wieder eine Frage an Kinder und Jugendliche und Ältere. Wenn wir eine gute Erfahrung gemacht haben irgendwo, vielleicht etwas Gutes gegessen haben, vielleicht einen guten Aufstrich gegessen haben, dann haben wir ihn gegessen und wir erzählen es niemandem weiter. Wir behalten es als Geheimnis. Ist es so? Kopfschütteln. Nein. Wenn wir etwas Wunderbares gegessen haben, wenn wir einen wunderbaren Urlaub erlebt haben, egal welche schöne Erfahrung wir gemacht haben, egal wo, wollen wir es weitergeben. Wir wollen es weitergeben. Das ist das Natürlichste, was es gibt. Deswegen sagt uns auch die Bibel hier, wir sollen sehen und schmecken, dass der Herr freundlich ist, dass der Herr gut ist. In Schritte zu Jesus, in Kapitel 9, lese ich ein kurzes Zitat. Da steht geschrieben, so werden alle, die Christi Gnade erfahren haben, zu jedem Opfer bereit sein, damit auch andere Menschen, die für Christus gestorben ist, am Geschenk des Himmels teilhaben können. Sie werden alles ihnen Mögliche tun, um die Welt durch ihr Leben zum Guten zu verändern. Die Gesinnung ist die sichere Frucht eines wahrhaft bekehrten Herzens. Sobald jemand zu Christus kommt, wird in seinem Herzen der Wunsch geboren, anderen zu sagen, was für einen kostbaren Freund er in Jesus gefunden hat. Die errettende und heiligende Wahrheit kann im Herzen nicht verschlossen bleiben. Wenn wir mit Christi Gerechtigkeit bekleidet sind und uns die Freude seines innewohnenden Geistes erfüllt, können wir es nicht verschweigen. Wenn wir geschmeckt und gesehen haben, dass der Herr gut ist, werden wir etwas zu erzählen haben. Wenn wir geschmeckt haben, wenn wir erlebt haben, was für ein Freund unser Herr ist, dann werden wir etwas zu erzählen haben. Und mit diesen Erfahrungen meint die Bibel nicht nur, dass wir vielleicht um eine gute Note gebeten haben und es ist tatsächlich passiert, oder eine Berufserfahrung oder vielleicht finanzielle Sachen, die auf uns zukommen. Eine Erfahrung mit Gott zu haben ist wenn er mein persönliches Leben verändert. Wenn ich merke, die Dinge, die ich liebte, hasse ich. Und die einmal fremd für mich waren, liebe ich. Solche Erfahrungen brauchen wir mehr und mehr. Und wenn wir bei Erfahrungen sind, ich habe eine wunderschöne Erfahrung gehört von einem Evangelisten, der erzählt hat, wie er zu Gott gefunden hat. Er war 16 Jahre alt, ging an eine Schule, hatte Drogen zu sich genommen, war in der Schule bekannt als ein Rowdy, kein einschlägiger Typ. Und irgendwann mal klopfte es an seine Tür. Und vor seiner Tür standen zwei Jugendliche, auch 16 und 17 Jahre alt. Und die haben ihn eingeladen zu einem Prophetieseminar in unsere Gemeinde. Und er bewegte sich schließlich dazu, dahin zu gehen. Und er lernte dort Jesus kennen. Dies veränderte sein Leben. Er ließ sich taufen. Und das konnte er nicht für sich behalten. In seiner Schule fing er an, jede Möglichkeit zu nutzen, dieses Buch weiterzugeben. Schritte zu Jesus. Überall, wo er nur konnte. In den Pausen fing er an, mit den Studenten als auch mit den Lehrern zusammen zu studieren. Was er eben wusste. Er hatte keine Ausbildung gehabt. Wie halte ich eine Bibelstunde? Wie er das weitergeben, was er gehört hat. Das, was sein Herz bewegt hat. Sogar als die Wachleute dort in der Schule, die immer darauf schauen, dass die Schüler pünktlich in den Unterricht kommen, ihn dann gesehen haben, obwohl die Stunde schon angefangen hat, dass er mit jemandem studiert hat, haben sie ihn noch weiter machen lassen, weil sie wussten, er baut die Menschen auf und er tut was Gutes. Und durch seinen Einsatz in der Schule ließen sich 6 seiner Freunde taufen und dessen Familien. 16 Jahre alt, weil er gesehen und geschmeckt hat, dass der Herr gut ist. Ein Zitat von John Wycliffe, ein Märtyrer, er hat es so formuliert: Wenn du Feuer fängst, werden die Menschen kilometerweit kommen, um dich brennen zu sehen. Wenn du Feuer fängst, wenn Menschen kommen, kilometerweit, um dich brennen zu sehen. Das ist eine doppelte Applikation. Nicht nur für die Märtyrer damals, sondern auch für uns heute. Wenn die Menschen sehen, dass ein Feuer in uns brennt, wollen sie es sehen. Mache dich auf und gehe, wohin? In die große Stadt Ninive. Wusstet ihr, was das Stadtsymbol von der Stadt Ninive war? In der Bibel steht beschrieben, es ist der Löwe. Es ist der Löwe. Und wo ist noch der Löwe ein Sinnbild für eine Stadt? Babylon. Interessante Parallelen, dass sowohl da als auch hier das Symbol gleich ist. Steh auf, geh und predige Ninive, predige Babylon. Die Menschen, die in Unwissenheit sind. Die Menschen, wie wir in diesem Beispiel auch später lesen, heute nicht, aber wenn es jemand zu Ende lesen möchte und jeder kennt die Geschichte, sich zu Gott bekehren. Es gibt auch heute Menschen, die nach Gott suchen, die Botschaft von seiner Botschaft hören wollen. Mache dich auf, gehe hin in die große Stadt Ninive. Jona war ein Prophet Gottes und er wusste, was gut ist. Und wie hat er sich entschieden? Als er das gehört hat, die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, wie reagiert er? Er war berufen, er war auserwählt, aber in diesem Punkt war er leider nicht treu. Anstatt hinzugehen, was ihn Gott aufgetragen hatte, geht er und flieht nach Tarsis. Tarsis war damals bekannt für Reichtum und Wohlstand, für Bequemlichkeit. Und ich stelle mir die Frage, wenn wir diese zwei Verse auf uns heute anwenden, was ist mein Tarsis? Was ist mein Tarsis, wo Gott mich beruft für verschiedene Sachen, ich aber lieber den Weg von Bequemlichkeit gehe? Jesus hat nie gesagt, der Weg ist breit, der in die Pforten des Himmels führt. Jesus hat gesagt, der Weg ist schmal, der zum Himmel führt, aber in der Welt ist er breit. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir uns selber fragen, was ist unser Tarsis? Und ich habe es vielleicht in drei grobe Punkte zusammengefasst. Sicherlich kann man mehr Punkte machen und viel mehr daraus holen, aber ich denke, in der heutigen Zeit haben wir drei wichtige Faktoren, was unser Tarsis sein könnte. Der erste Punkt, wir haben es schon in den einleitenden Worten, Wort zur Besinnung gehört, die Ablenkung der Welt. Von was wir in der Welt alles abgelenkt werden. Es gibt so viele Sachen, die in der Welt vielleicht Spaß machen. Vor allem für Jugendliche ist es ein Thema. Aber wir, die wir auch länger im Glauben sind, sind davon nicht, wie soll ich sagen, gefeit. Auch wir haben täglichen Umgang mit Menschen und die Bibel sagt selber, was wir anschauen, das färbt auf uns ab. Deswegen denke ich, es ist auch ein unbewusster Punkt, obwohl wir vielleicht Sachen nicht wollen, dass wir nicht abgefärbt werden von den Handlungen, die in der Welt sind, wie die Menschen sich dort benehmen, was sie kleiden, was sie anziehen, was sie essen, wie sie sich benehmen. Alles hat einen Einfluss auf uns. Ein zweiter Punkt, der eine Ablenkung sein kann, aber eigentlich was Gutes ist, aber trotzdem eine Ablenkung sein kann und ist letztendlich die Familie. Wusstet ihr das? Wer hätte das jetzt gedacht? Familie ist doch was Gutes. Familie, ich glaube, Schwester Weid ist das Missionsgebiet Nummer 1, was wir haben sollten. Ja, das stimmt. Ich habe zwei Zitate gefunden, die genau das darüber sprechen und die mich auch zum Nachdenken gebracht haben. Da steht geschrieben, alle können etwas tun. Einige wollen sich selbst entschuldigen und sagen, meine häuslichen Pflichten und meine Kinder nehmen meine Zeit und meine Mittel in Anspruch. Ihr Eltern, eure Kinder können euch hilfreich zur Seite stehen und eure Kraft und Fähigkeit in der Arbeit für den Meister vermehren. Kinder sind die jüngeren Glieder der Familie des Herrn. Man sollte sie so führen, dass sie sich Gott weihen, dessen Eigentum sie durch Schöpfung und Erlösung sind. Man sollte sie lehren, dass alle ihre Kräfte des Leibes, der Seele und des Geistes ihm gehören und sie daran gewöhnen, sich in verschiedenen Arten selbstlosen Dienstes zu üben. Gestattet euren Kindern nicht, ein Hindernis zu sein, sondern lasst sie eure geistlichen und körperlichen Lasten mittragen. Dadurch, dass sie anderen helfen, werden ihr eigenes Glück und ihre Brauchbarkeit zunehmen. Unsere Arbeit für Christus soll zu Hause in der Familie beginnen. Die Erziehung der Jungen muss in anderer Weise geschehen als in der Vergangenheit. Ihr Wohlergehen erfordert weit mehr Arbeit, als ihnen bisher gewidmet wurde. Es gibt kein wichtigeres Missionsfeld als dieses. Durch Belehrung und Beispiel sollen Eltern ihren Kindern unterrichten, wie man sich für Unbekehrte einsetzt. Die Kinder sollten so erzogen werden, dass sie Mitgefühl mit Alten und Angefochtenen haben und danach trachten, die Leiden der Armen und Elenden zu lindern. Man sollte sie lehren, fleißig Missionsarbeit zu verrichten. Von frühester Kindheit an kann man ihnen Selbstverleugnung und Aufopferung zum Wohle anderer und zum Fortschritt der Sache Christi einschärfen, auf dass sie Mitarbeiter Gottes sind. Unsere Familie, unsere Kinder ist ein ganz wichtiges Ziel und Missionswerk. Aber wie geschrieben steht, sollen wir das unterrichten, dass sie von klein auf den Dienst tun, den wir ihnen vorleben, damit sie auch so erzogen werden, von klein auf für den Herrn zu wirken. Denn was man von klein auf gelernt hat, wirkt sich auch im späteren Leben aus. Den letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, was unser Tarsis sein könnte und meistens ist, ist ein kurzes Wörtlein. Drei Buchstaben. Fängt mit I an. Ich. Mein eigenes Ich. Oft steht unser eigenes Ich im Weg. Oft wollen wir das tun, was uns gefällt, anstatt das, was Gott gefällt. Und manchmal bemerken wir es gar nicht. Wir folgen unseren eigenen Neigungen, obwohl wir möchten, dass wir Gott nachfolgen. In Johannes Kapitel 15 steht geschrieben, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Der Vater wird so verherrlicht, dass wir in unserem Leben Frucht bringen. Was für eine Frucht ist das? Was denkt ihr? Was für eine Frucht sollen wir bringen, damit wir so den Vater verherrlichen? Die Frucht des Geistes. Jesus hat gesagt, dass er Gott verherrlicht hat. Wenn wir Jesu Leben anschauen, sehen wir, dass er in jeder Situation Gott verherrlicht hat. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht geschrieben, egal ob ihr esst, ob ihr trinkt, egal was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das Wort Ehre ist das gleiche Wort wie verherrlichen. Egal was wir tun, sollen wir Gott verherrlichen. Aber wie sieht es in unserem Leben aus? Können wir sagen, dass unser Leben von Sonntag bis Sabbat der Frucht des Geistes entspricht? Reicht es heutzutage, wenn wir in der Früh Andacht machen? Okay, sagen wir in der Früh und am Abend. Reicht das? In Schatzkammern Band 1 steht folgendes Zitat. Mir wurde die Notwendigkeit gezeigt, die Türen unserer Häuser und Herzen dem Herrn zu öffnen. Sobald wir ernstlich für uns und unsere Familien wirken, werden wir die Hilfe Gottes erfahren. Jetzt hört zu. Die bloße Beachtung des Sabbats sowie morgendliche und abendliche Andachten sind keine sicheren Beweise unseres Christseins. All diese äußeren Formen mögen genauestens beachtet werden und dennoch kann wahre Frömmigkeit fehlen. Der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Titus 2,14. Alle, die sich Christi Nachfolger nennen, sollten ihr Temperament beherrschen und niemals ärgerlich oder ungeduldig sprechen. Für den Ehemann und Vater ziemt es sich, dem heftigen Wort, das auf ihm auf der Zunge liegt, Einhalt zu gebieten. Er muss die Wirkung seiner Worte im Voraus bedenken, damit sie nicht Kummer und Schaden verursachen. Alles, was wir sagen oder tun, entspricht entweder, dass wir Gott die Ehre geben oder nicht. Ich denke, wenn uns das mehr bewusst wäre, wie oft würden wir aufpassen, was wir sagen, was wir tun? Wie oft würden wir aufpassen, was in uns hineingeht? Denn Worte kommen ja nicht einfach so von irgendwoher. Worte und Gefühle kommen dann raus, was im Herzen genährt wird. Jesus hat gesagt, der Mund spricht, was das Herz voll ist. Welche Gedanken wir uns einflößen lassen, mit welchen Gedanken wir uns beschäftigen, das wird auch Wirkung auf uns haben. Nicht umsonst hat Paulus gesagt in Philipper 4, Vers 8, worüber wir nachdenken sollten. Das was Reines, was lieblich, was liebevoll ist. Das sind die Gedanken, die wir haben sollten. Ansonsten wird es uns verändern. Ansonsten wird es auch nach außen kommen. Und wenn Menschen sehen, dass wir so verhalten wie andere Menschen, kein Unterschied ist. Wir sagen zwar, der Unterschied, wir gehen in die Gemeinde, aber die Worte, die wir benutzen, der Ärger, den wir raustun, die verletzenden Worte, die wir geben, sind nicht anders. Glaubt ihr, die Menschen werden dann erkennen, dass wir mit Gott verbunden sind? Ehemann schreibt, nur durch persönliche Verbindung mit Christus, durch täglichen und stündlichen Umgang mit ihm, können wir die Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen. Nur, wenn wir uns bewusst werden, nicht nur die morgendliche und abendliche Andacht, sondern für morgens bis abends mit Jesus verbunden sind, wird das auch die Frucht hervorbringen, die wichtig für uns sind. In Zeugnis über 5 steht geschrieben, Erfahrung ist eine Erkenntnis, die durch Ausprobieren erlangt wird. Erprobte Religion ist das, was heute benötigt wird. Wir brauchen praktische Religion. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Einige, ja eine große Anzahl, haben eine theoretische Erkenntnis religiöser Wahrheit, haben aber nie die erneuernde Macht göttlicher Gnade an ihrem eigenen Herzen verspürt. Diese Personen sind immer sehr langsam, die Zeugnisse der Warnung, Ermahnungen und Unterweisung diktiert vom Heiligen Geist anzunehmen. Sie glauben an Gottes Zorn, machen aber keine ernsten Anstrengungen, ihm zu entgehen. Sie glauben an den Himmel, bringen aber kein Opfer, ihn zu erlangen. Sie glauben an das Wert der Seele und dass die Erlösung bald für immer ein Ende hat. Sie versäumen jedoch die kostbarsten Gelegenheiten, mit Gott Frieden zu schließen. Sie mögen die Bibel lesen, aber ihre Drohungen alarmieren sie nicht. Oder ihre Verheißungen locken sie nicht. Sie heißen hervorragende Dinge gut, doch folgen sie einem Kurs, den Gott ihnen verboten hat. Sie kennen einen Zufluchtsort, machen ihn aber nicht für sich nutzbar. Sie wissen ein Heilmittel für die Sünde, doch sie benutzen es nicht. Sie kennen das Rechte, aber es gefällt ihnen nicht. All ihre Erkenntnis wird nur ihre Verdammnis vermehren. Sie haben nie geschmeckt und durch Erfahrung gelernt, dass der Herr gut ist. Lasst uns ab heute Religion erfahren und schmecken und sehen, wie gut und freundlich der Herr ist. Dass wir in unserem eigenen Leben sehen, dass Gott die Kraft hat, uns zu verändern, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Lasst uns ganz auf seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, in seinem Wort vertrauen, denn das, was er verheißen hat, erfüllt er. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen, und wir können das auch in der Gegenwart sehen und in der Zukunft erst recht. Wir brauchen eine praktische Religion, so wie das Wort beschreibt. Und ich finde es faszinierend, wie frühere Christen, wie sie ihr Leben gelebt haben. Ich lese gerade verschiedene Bücher über verschiedene Märtyrer und da möchte ich 2 kurz herausgreifen. Der eine ist vielleicht bekannt, der andere weniger, aber spielt keine Rolle, denn ihr Leben hat gezeigt, dass sie mit Gott verbunden sind. Eine Erfahrung geht um Pierre de Valdez. Er war ein reicher Bürger. Und einmal in seinen jungen Jahren hat er gehört, wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles und gib es den Armen. Aber als er sich die Kirche damals angeschaut hat, war es genau umgekehrt. Aber er beschloss, die Wahrheit nachzufolgen. Er wollte das tun, was Gott für ihn gesagt hat. Er verkaufte alles und folgte Gott ganz nach. Er lebte, um Gott zu dienen. Er glaubte einfach dem Wort Gottes, willst du vollkommen sein, dann gib alles für ihn. Ein anderer Märtyrer hieß Dirk Willems. Er war ein Anabaptist. Anabaptisten, die Lehre, die sich damals im 16. Jahrhundert unterschied, war, dass sie die Wiedertaufe durchführten. Sie glaubten nicht an die Taufe bei der Geburt. Dafür wurden sie von der Kirche verfolgt. Für diesen einen Punkt. Und sowohl für Männer als auch Frauen gilt damals die Todesstrafe. Die Männer wurden verbrannt, die Frauen in Wasser ertrunken. Was man oft stets gemacht hat, ist, dass man sowohl den Männern vor allem die Zunge vorher rausgeschnitten hat, weil viele, während sie dem Märtyrertod starben, von Christus noch Zeugnis gegeben haben. und dadurch sich viele Leute bekehrt haben, und das wollten sie nicht. Deswegen haben sie die Zunge ausgeschnitten. Dirk wurde gefangen genommen in Holland, und es war Winterzeit zu diesem Zeitpunkt. Und er wusste, als er gefangen genommen wurde, das ist ein Todesurteil. Und in seiner Gefängniszelle konnte sich aus seinen Decklaken und so weiter eine Schnur zusammenbinden und aus dem Fenster vom Gefängnisturm herausklettern. Der wachhabende Offizier sah das und verfolgte ihn. Die einzige Möglichkeit zu fliehen war über einen zugefrorenen Fluss. Er überquerte ihn und schaffte es, rüberzukommen, ohne dass das Eis zerbrach. Sein Verfolger verfolgte ihn und stürzte ins Wasser und schrie um Hilfe. Was hätten wir getan? Wenn wir unser eigenes Leben retten, können wir viel mehr Leute gewinnen, oder? Aber dieser Dirk, der nahm die Bibel so, wie es stand, und wir sollen unsere Feinde lieben. Obwohl dies eigentlich sein Todesurteil war, er drehte sich um und half ihm. Er kam wieder in Gefangenschaft und wurde verbrannt. Wenn wir diese Geschichten oder auch die Geschichten unserer Pioniere lesen, sehen wir, das sind Menschen gewesen, die treu dem Wort Gottes nachgefolgt sind. Koste es, was es wolle. Denn Ellen White schreibt ja so schön, der Himmel ist es wert. Zusammensein mit Jesus ist es wert. Und ich möchte zum Schluss nur einen kleinen Aufruf machen. Vielleicht haben wir entdeckt in unserem persönlichen Leben, dass die Hingabe vielleicht gefehlt hat. Vielleicht haben wir erkannt, dass wir doch uns wieder ein bisschen hingesetzt haben, obwohl wir aufstehen sollen. Vielleicht wollen wir aber auch nur unser Gelübde, was wir Gott gegeben haben, erneuern und sagen, Herr, ich möchte heute, egal wie die Vergangenheit war, sehen und schmecken, wie gut du bist. Ich möchte Erfahrungen mit dir machen und möchte deinen Willen tun, egal was es kostet. Ich möchte diese Entscheidung heute treffen. Und wenn ihr diese Entscheidung mit mir treffen wollt, dann bitte ich euch einfach aufzustehen, dass wir zusammen beten. Unser himmlischer Vater, Herr, wir kommen jetzt vor dich, weil wir dich brauchen. Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Vergangenheit, unser Leben. Du siehst, wo wir gefehlt haben, wo wir eigene Wege gegangen sind und dir nicht ganz nachgefolgt sind. Herr, du siehst, wo wir dich entehrt haben, in Worten, in Taten oder auch in Gedanken. Herr, und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Reinige du uns mit deinem Blut, das du für uns vergossen hast. Hab Dank, Herr, für dein Versprechen, das du uns gegeben hast, dass du uns von der Sünde freimachen willst, dass du uns ein neues Herz schenken willst, dass wir in dir vollkommen leben. Herr, wir wissen aber auch, dass diese Entscheidung, auch wie wir gelesen haben, auch ein Glaubenskampf ist, dass wir uns die ganze Zeit zu dir wenden sollen. Wir wissen aber auch, dass viele Ablenkungen heute da sind und dass uns der Feind ablenken will, mit dir täglich Verbindung zu haben, damit wir Frucht zu deiner Ehre bringen, damit Menschen an unserem Leben, also an unserer Liebe, Freundlichkeit, Mäßigkeit, Geduld und allen Dingen, die du uns gegeben hast, als deine Frucht, sehen können, dass wir mit dir verbunden sind. Wir bitten dich, dass wir heute täglich die Entscheidung treffen, ja stündlich, Herr, die Verbindung mit dir suchen, damit auch du bald kommen kannst, Herr, und wir alle vorbereitet sind. Herr, lass nicht zu, wie du geschrieben hast, in eine Vision, Schwester Weidherr, dass die Botschaft kommt, dass du vor der Tür stehst und einige Menschen sagen, wir wussten, dass Jesus kommt, aber wir wussten nicht, dass er so schnell kommt. Hilf uns, dass wir nicht in dieser Gruppe sind, sondern dass wir alles Mögliche daran setzen, den Einsatz für dich und dein Werk zu geben, damit wir alle sehr bald bei dir im Himmel sind. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.